Deutschlandfunk Kultur im Gespräch.
Am Mikrofon für Sie, Matthias Hanselmann. Schönen guten Tag. Sie ist eine der wenigen echten Entertainerinnen Deutschlands, Schauspielerin, Kabarettistin und Sängerin. Und sie wird in dieser Woche 70 Jahre alt. Maren Kreumann, ungebrochen erfolgreich, auch als Fernsehstar. Gerade ist die Bundestagssatire Eichwald MdB in die zweite Staffel gegangen. Darin spielt sie die Fraktionschefin Birgit Hanke. Über sich selbst sagt Maren Kreumann: Ich bin lieber eine Giftspritze als eine Ulknudel. Außerdem kann sie gut damit leben, als reif und bekloppt bezeichnet zu werden. Natürlich musste ich sie darauf ansprechen. Sie werden es gleich hören. Aus Anlass ihres kurz bevorstehenden 70. wiederholen wir jetzt ein Gespräch, das ich im Februar 2015 mit ihr geführt habe. Ich wünsche Ihnen viel Spaß dabei. Maren Kreumann, ich freue mich riesig, dass Sie bei uns zu Gast sind. Herzlich willkommen.
Ich freue mich auch, Herr Hanselmann.
Lassen Sie uns gleich die Frage klären, die auch die Überschrift unserer Gesprächsrunde ist. Sie haben im Juni letzten Jahres beim Kabarettwettbewerb Prix Pantheon einen Sonderpreis erhalten, Kategorie reif und bekloppt. Sind Sie gern reif und bekloppt?
Hat mich sofort überzeugt, dachte ich, da passe ich hin. Reif ist, das ist ja einfach ein Euphemismus für alt. Ich bin 65, da kriegt man Alterspreise oder Lebenswerkpreise oder so. Das ist alles ein bisschen eine Nummer zu groß. Und ich finde, reif und bekloppt, finde ich, die Paarung finde ich sehr gut. Also reif wird natürlich jeder irgendwann oder auch jede, aber reif und bekloppt, und dass das auch gewürdigt wird, mal das Bekloppte. Dass nicht nur gesagt wird, das ist jetzt irgendwie Alzheimer oder so, sondern dass man ja offensiv bekloppt ist und auch in früheren Jahren schon bekloppt war und mit gutem Grund bekloppt war. Das wird mit dieser Benennung auch gewürdigt.
Also nicht im Sinne von Nonsense-Comedy oder sowas?
Nein, sondern korrekter Anarchie und korrektem satirischen Grundimpetus. So.
Sie sind immer noch mit Ihrem Programm In My 60s unterwegs.
Ja, solange, so, bis ich noch läuft. In den 60ern bin, ja.
Ja, super. Der Titel des Programms In My 60s, das haben auch schon andere gelobt. Dieses Programm ist schlicht genial und der Titel auch. Denn Sie sind in den 60er Jahren Ihres Lebens und gleichzeitig Fan der Popmusik der 60er Jahre. Wie war das eigentlich damals für Sie? Wo und wie konnten und durften Sie überhaupt Musik hören als Teenie?
Also ich hatte natürlich liberales Elternhaus. Im Prinzip durfte man alles, manches wurde mehr gemocht, manches weniger. Natürlich wurde Radio, wenn es zu laut war, schon gebrandmarkt von zu Hause, weil es dann hieß, mach das Radio leiser, Vati muss arbeiten oder so. Und ich hatte ja, weil dann doch in der Pubertät ja die Geschmäcker innerhalb von Familien sich ändern. Ich hatte mein kleines Kofferradio. Ich weiß gar nicht, ob ich das zur Konfirmation gekriegt hatte oder ob ich das schon vorher hatte. Jedenfalls habe ich mit diesem Kofferradio unter der Bettdecke die einschlägigen Sachen gehört. Das war in meinem Fall vor allem also die die Radio Luxemburg Hitparade von Britpop-Sachen, und die habe ich einfach jede Woche gehört, und da kannte ich einfach auch alles. 1963, 64 war so die Zeit für dieses Kofferradio unter der Bettdecke, und das waren ganz intensive Hörgenüsse.
Es waren ja immer nur Sendestrecken, es waren ja immer nur 1 Stunden oder 2 Stunden.
Ja, ja.
Sendung, wo man das hören
konnte.
Es war
Sonntagabend, also da eigentlich sollte ich da schon schlafen, dann Montag früh wieder in die Schule und so. Und das war aber ein Highlight der Woche, war natürlich die Sonntagabend-Hitparade.
Wissen Sie noch, auf was Sie da besonders gewartet haben?
Also ich habe natürlich die ganzen Tamla Motown-Sachen geliebt. Ich habe das die Springfield geliebt, was man in meinem Programm auch heute merkt. Natürlich Beatles, klar, die übrigens in meinem Programm nicht vorkommen, weil ich finde, da hat jeder seine eigene Geschichte. Das ist mir zu, da muss ich nicht mich hinstellen und was erzählen. Deswegen habe ich die ganzen Beatles, obwohl sie wahnsinnig wichtig natürlich waren.
Aber bei denen ging ja gleich mal die Jahrhundertfrage.
Okay.
Beatles Stones?
Ich damals Beatles.
Damals Beatles,
ja.
Okay.
Stones dann schon auch, aber das dauerte ein bisschen, und ich bin emotional und musikalisch doch mehr auf der Beatles-Linie. Finde sie auch nach wie vor, also finde sie schon sehr großartig, die Stones aber auch, und vor allem, wie sie jetzt durchhalten.
Von den Stones haben sie doch einen Song im Programm.
Ja, ja, It's All Over Now.
Ja,
ja, ja.
Ich habe irgendwo gelesen, dass Sie mit 7 schon Elvis-Fan gewesen sind.
Ja, das ist natürlich den älteren Brüdern geschuldet gewesen. Mein zweiter Bruder, der hat immer EFN gehört und hat dann auf Tonband aufgenommen. Das war Gegenstand meines letzten Programms, gebrauchte Lieder. Und da habe ich Elvis und Hank Williams, und also da gab es auch einschlägige Sendestrecken beim EFN, zum Beispiel The 1605 to Nashville. Mhm. Das war dann natürlich die Country-Musik. Aber es gab kurz nach Schulende um 12.30 Uhr oder so auch schon eine Sendung. Also ich habe Bill Haley, Chuck Berry, Jerry Lee Lewis, alles über den EFN auf dem Tonband meines zweiten Bruders Burkhardt kennengelernt, und war wirklich verliebt in Elvis Presley. Es war ganz eine schwere Zeit, weil er hat mich nicht zurückgeliebt. Und es war aber Es war aber ein großer Eindruck, der mir heute noch, also das bewegt mich immer noch, wenn ich diese Lieder höre.
Wir reden ja über die sogenannten Swinging Sixties. Wie haben die damals allgemein ihr Leben geprägt? Also jetzt nicht nur von der musikalischen Seite her. Sie sagen, Sie kommen aus einem liberalen Elternhaus. Also Ihre Eltern waren nicht so rigide und verklemmt wie, sagen wir mal, 80% der Eltern damals.
Die waren auch verklemmt und ein bisschen rigide, aber die waren, sagen wir mal, ich würde sagen, liberal-konservativ. Was Erziehung angeht, waren die total gut. Es wurde wenig verboten, wurden viele Möglichkeiten gegeben. Aber selber waren sie natürlich auch nicht für diese Schlager und diese Popmusik. Das war gar nicht die Welt meiner Mutter. Die wollte eigentlich, jeder hatte ein Instrument gelernt, drei von uns spielten Klavier und sie wollte natürlich, dass wir irgendwie als Streich Quartett, mein vierter Bruder Geige, mein ältester Bruder Flöte, irgendwie, wir sollten natürlich zusammen Hausmusik machen, so war das gedacht, das klappte überhaupt gar nicht und es wurde aber auch nicht verboten oder so.
Was war Ihr Instrument damals, Klavier?
Klavier, ich konnte ganz gut, aber es war damals so, man lernte vom Blatt spielen, ich konnte nicht improvisieren, es war so die alte Schule.
Die 60s waren auch Zeit der sogenannten sexuellen Revolution. Wie haben Sie die erlebt?
Ja, spät. Spät und langsam. Und ich fand ja, also die Musik war deswegen so wichtig, weil natürlich alles andere drumherum schon sehr verklemmt war, egal ob ich jetzt ein relativ liberales Elternhaus hatte. Die Musik war die Vorbotin von allem, was da kam, auch von dem Politischen. Das war mir alles gar nicht klar. Ich war ein relativ unpolitisches Mädchen. Ich fand irgendwie toll, dass die auch diese Miniröcke hatten und sich anders anzogen. Ich war weit davon entfernt, mich das zu trauen. Das dauerte auch ewig. Und sexuelle Revolution, man kriegte irgendwie mit, irgendwas mit Sex wäre schon wichtig, dass man sich da auskennt, aber man hatte natürlich keine Ahnung. Wir waren nicht wirklich aufgeklärt worden und mit den Jungs, man fuselte irgendwie und tanzte und hatte hochrote Ohren und das war überhaupt gar nicht befreit. Mhm. Und gegen Ende der 60er, ich habe bei 67 Abi gemacht, da fing es dann so an, aber auch nicht, das war noch nicht angekommen. Das ist übrigens auch ein Thema in meinem Programm, dass ich sage, dass dieses Image der 60er Jahre ist viel zu liberal, weil alle immer sagen, haben die Bilder von heute, die man von heute, von damals hat, also Minirock und sexuelle Befreiung und Kommune 1 und so, das haben die Leute im Kopf und das stimmte natürlich nicht, sondern wir waren furchtbar verdruckst und furchtbar verklemmt und wir brauchten die Musik als Ventil und das zeigte uns auch an, in welche Richtung es ging, vor allem Ausland, vor allem Großbritannien, ein bisschen USA, vor allem auch weg von zu Hause und weg von Deutschland. Das war total wichtig.
Mit den eben genannten Klischees räumen Sie auf in Ihrem Programm, singen aber die alten Klischeeschlager, sagen wir mal so.
Ja,
da hören wir vielleicht jetzt einfach mal ein, bevor wir weitergehen.
Ja, sehr gerne.
Nämlich Dusty Springfields. Lieder wie diese oder andere werden von manchen Menschen gern als Schlager bezeichnet, wobei diese dann die Nase rümpfen. Haben diese Menschen irgendwas nicht kapiert?
Ich finde ja. Also Schlager gegen Schlager ist ja gar nichts einzuwenden. Vor allem, wenn man die Schlager in relativ frühen Jahren des eigenen Lebens wahrnimmt, dann entsprechen sie nämlich dem eigenen intellektuellen Horizont. Also zum Beispiel für mich mit 7 waren deutsche Schlager auch total okay. Ich meine, ich liebte Elvis, aber deutsche Schlager habe ich auch gehört, weil dann einfache Inhalte waren, die hat man mit 7 verstanden. Cindy, oh Cindy, dein Herz muss traurig sein, der Mann, den du geliebt, ließ dich allein. Das versteht man mit 7. Und mit 13 versteht man auch noch nicht alles. Und Schlager, so wie sie sagt, I only wanna be with you, das versteht man wenigstens. So, das ist doch total okay, wenn es schon Englisch ist. Und es musste ja Englisch sein. Nein, gegen Schlager ist gar nichts einzuwenden. Die treffen einen, können einen auch ins Herz treffen. Und dieser Dünkel ist völlig unangebracht, denn was einen emotional erreicht, da muss irgendwie was dran sein. Natürlich gibt es banalere Schlager und bessere, also in Anführungszeichen bessere Schlager, da mache ich schon auch Unterschiede. Aber Schlager an sich kann super sein und ist vor allem auch ein Gegenmittel zu diesem total arroganten Bildungsbürgergehabe. Ich meine, ich komme aus so einer Familie. Ich bin auch, klar, finde ich Bildungsbürgertum super. Aber diese Arroganz, die damit einhergeht und dass man runterguckt auf alle Leute, die was Einfacheres mal hören wollen oder im Fernsehen sehen, das finde ich völlig unangebracht.
Aber die Herkunft aus dem Bildungsbürgertum hat man zeitweise ja auch ganz gerne verleugnet.
Ja, Sie sprechen jetzt die 70er Jahre an, oder
ja,
was?
Ja, können wir später noch mal ein bisschen genauer drauf eingehen. Lassen Sie uns vielleicht ein wenig über Ihre Lebensgeschichte reden. In der Biografie bei Wikipedia, da kann man lesen, dass Sie unter anderem Anglistik, Amerikanistik und Romanistik studiert haben. Mhm. In Tübingen.
Unter anderem, ja.
Und dann ist da auch was von Aufenthalten in den USA und Paris zu lesen. Was waren denn das für Aufenthalte?
Da in den USA war ich nach dem Abitur. Da habe ich das erste Jahr am College mitgemacht. Das war aber sozusagen nicht Teil des akademischen Studiums, wenn man so will. Sondern da habe ich alles gemacht, was ich sonst noch nie machen durfte. Also da habe ich Schauspielunterricht zum Beispiel. Und das war da, wo ich am meisten Schauspielunterricht hatte in meinem Leben, war dieses Jahr. Und ich habe in einem Madrigalchor gesungen in den USA. Es war ein Frauencollege und ich war wie befreit, weil ich auf einmal mich getraut habe, mich zu melden. Ich war viel selbstbewusster als zu Hause. Ich war ja auf dem humanistischen Gymnasium. Das war eine Co-Edukation. Das war mit Jungs. Und da bin ich in der Pubertät verstummt. Ich habe kein Selbstbewusstsein mehr gehabt. Ich habe mich nie gemeldet. Ich war gut in der Schule, aber war extrem schüchtern. Und in diesem Frauencollege, das war irgendwie freier. Und die sind ja so ermutigend, die Amis. Das muss man, egal was man politisch denkt von den jeweiligen Regierungen, man muss sagen, die haben eine ermutigende Grundhaltung für die Situation, dass jemand was noch nicht kann. Und das hat mir einen wahnsinnigen Auftrieb gegeben und da habe ich mich eben auch getraut, diesen in der fremden Sprache Schauspielunterricht zu nehmen und ich habe Fechten gelernt und Kurse in Psychologie gemacht, also alles und wir haben auf dem Dach gesessen und Shakespeare-Sonette uns vorgelesen in College Hall mit den anderen Mädchen. Es war ein super wichtiges Jahr. So, nicht akademisch, aber für mich als Frau, die sich emanzipierte. Dann war Tübingen 2 Jahre, da habe ich auch Theater gespielt. Das war immer noch die Folge von meinem Mutschub durch die USA, dass ich mich da im Zimmertheater Tübingen vorgestellt habe und auch diese Rollen dann kriegte. Und dann war Paris, ich wollte eben Romanistik, Französisch studieren, hatte das aber nicht auf der Schule und musste selbstverständlich jetzt mal ein Jahr nach Frankreich, um die Sprache zu lernen, weil ich völlig absurde Ableitungen gemacht habe in den Übersetzungskursen in den ersten Semestern. Ich war die am schlechtesten Französisch konnte, weil natürlich Französisch ist ja so ein Mädchenfach, Französisch, Englisch, ja, Mädchenkombination. Das studieren natürlich immer die Mädchen, die 7 Jahre Französisch hatten und immer eine 1 hatten. Und ich hatte es gar nicht. Und die haben sich alle gewundert, wie schlecht ich die Sprache kann, aber doch mit originellen Ableitungen. Und dann kam dann raus, ja, ich war immer auf dem Humanistischen, ich hatte gar kein Französisch. Und dann kriegte ich dieses DAAD-Stipendium. Und das war Paris. Das war gleichzeitig meine, wie man damals sagte, Politisierung. Denn ich war in Tübingen, war mir das alles irgendwie, da war ich immer im Theater und es war mir irgendwie ein bisschen fremd und da war auch Elternhaus zu nah. Und in Paris habe ich die erste Demo mitgemacht, da haben wir Marx gelesen, da haben wir Texte von Adorno gelesen und so diese ganze Sache.
Das
habe ich dort gemacht, 70, 71.
Mit 22 sind Sie dann nach Berlin gegangen, das war 1971. Hat das einen Politisierungsschub sozusagen hervorgerufen? Sie sind ja dann in den Hans-Eisler-Chor gekommen.
Ja, das war alles eine Folge von Paris. Denn in Paris war das, mit deutschen Dozenten übrigens damals, da habe ich zum ersten Mal wirklich bewusst diese ganzen Eisler-Aufnahmen gehört mit Ernst Busch und Gisela May. Und wir haben Eisler Texte gelesen. Er ist ja auch ein großer Theoretiker gewesen. Und als ich dann einen Live-Chor mitkriegte, der diese Sachen sang, nicht nur von der Platte, sondern auf einer Bühne sang, war ich natürlich sowas von bei diesem Konzert. Das war im Gesellschaftshaus Neukölln, was heute der Heimathafen ist in Neukölln. Und da war ein Chor, der war zusammengestellt aus Musikstudenten, also die für Lehramt Musik studieren und ein paar Musikwissenschaftler. Und die hatten einen einmaligen Abend gemacht. Und das war ergreifend und bewegend und ich bin hinterher hingegangen und habe gesagt, macht ihr das nochmal, ich würde gerne mitsingen. Und daraus hat sich dann der Hans-Eisler-Chor gebildet. Der ist eigentlich entstanden aus einem einmaligen Konzert, was so rasend erfolgreich war, Das ist dann, den Chor gibt es ja heute noch und der hat mich auch sehr geprägt, dieser Chor. Das war eine total wichtige Sache. Und deswegen, weil ich in Frankreich diese Lieder gehört hatte, bin ich in diesen Chor gegangen.
Da waren Sie Anfang 20. Mhm. Wie haben Sie damals eigentlich gelebt? So klischeemäßig in der Wohngemeinschaft und immer schön zu den linken Demos gegangen und so?
Ja, also ich war in der WG. Bin eine alte WG-Tante und Freundin auch. Ich finde, das ist gut für die Sozialisation und fürs zwischenmenschliche Dasein überhaupt, wenn man mal in der WG gelebt hat und mal die ganzen unsozialen Strömungen, die man in sich hat, mal, wenn die einmal ausgetrieben wurden, das finde ich nach wie vor gut. Mhm. Ich habe in der WG gelebt und ja, wir waren vom Eislerchor, wir waren natürlich immer beim 1. Mai engagiert und ich bin da jahrelang bei diesen Demos mitgegangen. Auch dann irgendwann beim 8. März, der wurde ja nur im Osten gefeiert, das war ganz gut für mich, dass es diesen 8. März, diesen unbekannten Tag für Frauen, im Westen war der unbekannt, dann gab, weil da haben wir zum ersten Mal so kleine Programme gemacht, wo ich meine Schlager auch untergebracht habe. Und letztlich ist daraus dann, aus diesen kleinen Auftritten, wo ich als Solistin, die ich inzwischen war im Eislerchor, kleine Stücke gebastelt hatte mit Zwischentexten oder so, daraus ist dann mein erstes Programm auf Du und Du mit dem Stöckelschuh entstanden.
Ich streiche noch nicht ganz die Vokabel politisieren.
Ja, nein, die ist ja total wichtig.
Sie sind ja im allerbesten Alter, eine 68erin genannt zu werden zumindest. Mhm. 1968 waren Sie 19. Wie haben Sie die Zeit der Studentenrevolte bis hin zum RAF-Terror erlebt?
Also ich bin keine richtige 68erin, weil ich so lange gebraucht habe. Also ich habe tatsächlich 68, 69 Da gab es Basisgruppen in Tübingen an der Uni, aber das war mir so fremd, da habe ich mich auch gar nicht hingetraut und ich war noch nicht politisch. Ich habe erst, als ich wirklich weit weg war von zu Hause, begriffen, dass es, ich ahnte es zwar immer, aber begriffen habe ich es dann, dass es wirklich andere gesellschaftliche Schichten gibt als das Bildungsbürgertum. In Tübingen gibt es praktisch, selbst wenn die demonstriert haben, es gab Studenten und ansonsten Uni-Angehörige, da gab es keine Arbeiterschaft in dem Sinne. Also das habe ich alles mit Verspätung mitgekriegt und dann mich aber schwerst eingeklinkt. Also sofort, ich bin in den SFB, gab es damals eine Vereinigung, das hieß nicht nur der Sender hieß SFB, sondern Sozialistischer Frauenbund hieß eine Organisation, die es gab. Da bin ich reingegangen, da haben wir dann erstmal die ganzen Engelstexte und Ursprung der Familie und alles, was mit Frauen, der Lage der Frauen zu tun hat, da haben wir durchgemacht. Ich merkte aber auch da schnell, dass das mir so ein bisschen, doch ein bisschen rigide war. Das war ja die, sagen wir mal, die politische Fraktion, die SEW-nah war, SED-nah, also Moskau und DDR-nah war. Und aber ebenso bei den Maoisten damals, die bei uns dann die Ultralinge oder die Chaoten hießen, es wurde ja gegenseitig sich gebrandmarkt mit begriffen, war es ja so, dass egal was es war, die Frauen immer der sogenannte Nebenwiderspruch waren. Und das ist mir schon früh aufgefallen, sagen wir mal, da habe ich doch gestutzt. Und ich hatte immer dann schon Interesse für Feminismus und auch für die Schwulenbewegung. Denn ich hatte immer schwule Frauen und ich erinnere mich, dass ich bei den Atzen, das war damals eine politische Gruppierung, ein Bündnis an der Uni, Aktionsgemeinschaft von Demokraten und Sozialisten, dass ich irgendwie ein Statement einbringen wollte, eine Solidaritätserklärung mit Homosexuellen und mit der das wurde sowas von der Tagesordnung geschmissen. Das kam dann überhaupt nicht mehr vor und da ich die Einzige war, die das wollte, ging das einfach total unter und das fiel mir dann schon auf, dass es da eine gewisse Blindheit für bestimmte Themen gab, die mir dann doch auch später sehr wichtig werden sollten.
Maren Kreumann ist unser Gast. Sie ist Schauspielerin, Kabarettistin und Sängerin und gerade wieder mit ihrem Programm In My Sixties unterwegs. Und Maren Kreumann war die erste Kabarettistin im deutschen Fernsehen, die eine eigene Fernsehshow hatte, Nachtschwester Kreumann. Die Sendung lief von 1993 bis 1997 im Ersten. Entdeckt für das Fernsehen, Frau Kreumann, wurden Sie aber durch Ihr erstes Bühnenprogramm, das Sie eben auch schon angesprochen haben, auf Du und Du mit dem Stöckelschuh. 1982 kam das auf die Bühne. Auch ein Schlagerprogramm. Wie kam das denn damals an? Es waren die Zeiten der neuen deutschen Welle und des Punk. Und
ja, aber das kam super an, weil es ein neuer Gedanke war, nämlich, dass man politisch sein kann mit Schlagern. Wir haben vorhin darüber gesprochen, dass Schlager verachtet werden und dass die ganze Unterhaltungsbereich eigentlich von korrekten, politisch korrekten Intellektuellen eigentlich gebasht und verachtet wird und ignoriert wird. Mhm. Und da hatte ich ein Programm gemacht aus Schlagern, was trotzdem politisch war, denn ich habe anhand dieser Schlager der Zeit das Frauenbild wieder auferstehen lassen. Dazwischen habe ich kleine Sketche, Moderationen gemacht, ja, Sketche gespielt, Sachen vorgelesen aus Benimmbüchern und so was. Ich habe so richtig so einen, diese Welt, dieses Denken, diese Gesellschaft der Zeit wieder auferstehen lassen mit den Schlagern. Und auf einmal fügte es sich zusammen und es war ein sehr deutlich politisches Programm. Und das war neu und das wurde auch gesehen. Klar, Neue Deutsche Welle war cool, war witzig, aber dass man über die Schlager reflektiert, das hatte es noch nicht gegeben. Und das war sozusagen die Metaebene. Da kommt auch ein bisschen von meinem Literaturstudium natürlich heimlich rein. Habe ich nie so gesagt damals. Hätte wäre wahrscheinlich schlecht angekommen. Nur nach 30 Jahren darf man es sagen. In Wirklichkeit habe ich auch von meinem Studium da Gedanken reingebracht. Ja, aber ich habe diese Schlager analysiert, wie ich ein Gedicht im Proseminar oder Hauptseminar analysiert habe.
Und das wurde auch in Ihrer, sagen wir mal, in Ihrem eher linken Bekanntenkreis auch gut aufgenommen?
Zunächst wurde gestutzt. Es wurde gesagt, Maren ist wohl jetzt unpolitisch geworden, die singt jetzt Schlager. Und ich erinnere mich schon noch an die Diskussion auch mit meiner Band. Das war ein, der Gitarrist war aus dem Hanse-Eisler-Chor auch. Also es war, ich war ja sehr geprägt durch den Chor. Ich hatte die Idee, eine Zugabe zu machen. Milva, ich mag dich, weil du klug und zärtlich bist. Und doch, das hieß es nicht allein. Also ich wollte diesen Milva, die fand ich irgendwie doch auch unsäglich. Das war für mich so richtiger Boutiquenfeminismus, konnte ich gar nicht leiden. Und dann immer dieses Geradebrechte und so. Und dann war die Diskussion in der Band, weil die Jungs dann gesagt haben, ja, aber die singt doch auch Brecht und die kann man doch nicht parodieren. Da habe ich gesagt, es ist egal, auch wenn sie zehnmal Brecht singt, singt auch toll Brecht, aber trotzdem ist es ein furchtbarer Kitsch, was sie da hier macht. So, und dann haben wir das aber gespielt und das war richtig auch eine gute Idee, denn den Begriff politisch inkorrekt gab es damals noch nicht, aber es war im Grunde gedanklich hatte dieses Programm, war dieses Programm sozusagen ja, ein Vorbote für dieses nicht so eingeengte Denken.
Und man sollte vielleicht dazu sagen, dass Sie auch schon vorher Fernsehstar geworden sind, auch nicht gerade mit einer linksliberalen Polit-Satire, nämlich mit Oh Gott, Herr Pfarrer an der Seite von Robert Atzo.
Ja, das war keine schlechte Serie, das muss ich wirklich in Schutz nehmen.
Ich sage nicht, dass sie schlecht war.
Also das war auch nicht unpolitisch, das war brisant, denn für mich war natürlich, das war meine Rolle, war die Pfarrersfrau, aber das war genau das Brisante, das war die erste sozusagen vom Feminismus geprägte Mutterfigur in einer deutschen Serie. Die war aufmüpfig.
Später gefolgt von Mutter Beimer.
Naja, aufmüpfig kann man da jetzt, da ist die, bei der Lindenstraße liegt ja
auch nicht ernst gemeint.
Ja, so, na, da kann man schon drüber diskutieren. Die Lindenstraße ist ja insgesamt eine linksliberale Veranstaltung. Ist ja ganz prima, alle Minderheiten kommen vor und so, super. Ja. Aber hier war es speziell, aber nicht unbedingt jetzt die Frauenfigur ist jetzt nicht so aufmüpfig. Aber die Pfarrersfrau, die hat ja verweigert, den Bibelkreis zu machen, was Pfarrersfrauen eigentlich immer machen sollten, weil sie den zu ihrem Vater, der eben der alte Pfarrer war, auf Schwäbisch damals. Nein, ich war ja als Schwäbin da besetzt worden. Ja. Ich weiß noch, wie ich dann in der Rolle sagte, Vater, ich kann das halt nicht, ich glaube halt nicht an Gott, ich kann keinen Bibelkreis machen und so. Und das war hochbrisant, dass die Pfarrersfrau das verweigert. Und natürlich, dann gab es diese eine Folge, wo die noch Sex hatten, also wo man sah keinen Sex, das war 20.15 Uhr am Montagabend in der ARD, aber man sah, dass sie demnächst nach dem Schnitt sozusagen hätten die jetzt Sex gehabt.
Angedeutet.
Und das hat einen riesen Aufstand gegeben. Und das war, das fand ich sehr gut. Und zwar auch im Sinne von meinem Eisler, weil der Satz von Eisler, der mir immer im Kopf geblieben ist, ist die Fragestellung, wie erreiche ich die Massen, ohne sie zu verdummen? Das finde ich überhaupt keine blöde Frage. Und das gilt für mich als Fernsehschaffende ja auch. Das hat er damals bei den Massenliedern in den 20er Jahren gesagt. Also da war das die Fragestellung. Aber es gilt natürlich genauso jetzt, wo wir Fernsehen haben, diese trivialen Medien haben, gilt das natürlich auch. Und es ist eine ehrenwerte Fragestellung und die leitet mich auch immer noch.
Und dann kam eines Tages der legendäre Dieter Hildebrandt, der Mann vom Scheibenwischer, der damals populärsten Satiresendung im Land, also in der BR, Bundesrepublik Deutschland damals, und hat sie auch engagiert.
Ja, und das war sowas wie ein Ritterschlag als Kabarettistin, dass ich beim Scheibenwischer mitwachen durfte. Das war 1985 und ich war wahnsinnig aufgeregt. Das war für mich so, wie wenn heute irgendwie Emma Stone erfährt, dass sie für einen Oscar nominiert ist oder so. Ich dachte, höher kann ich gar nicht kommen. Mit Dieter Hildebrand auf einer Bühne stehen, wahnsinnig. Und damit hat er auch anerkannt, dass mein erstes Programm, das auf der Runde mit dem Stöckelschuh, eben nicht nur irgendwie so eine Tussi, die singt jetzt Schlager, sondern dass es ein kabarettistisches Programm war mit Gedanken und mit einem politischen Impetus. Hm. Und der Hildebrand hat ja Frauen sehr gefördert, das muss man schon sagen. Er hat immer wieder Frauen im Scheibenwischer untergebracht. Es dauerte dann eine Weile, bis ich meinen ersten Text dann auch dafür schreiben durfte. Das war immer noch ein Unterschied. Habe ich aber auch zum Ausdruck gebracht. Also beim ersten Mal zum Beispiel habe ich gesagt, aber zu Sami Drechsel damals noch, das war der Partner von Hildebrand, habe ich gesagt, also ich habe ja auch ein Soloprogramm gemacht und ich kann ja auch schreiben. Und ich weiß noch, dass Sami Drechsel, den ich sehr mochte, weil er so direkt war, Berliner übrigens, obwohl er in München lebte, sagte, schreiben, da haben wir unsere Leute für. Du gehst auf die Bühne, gehst einmal über die Bühne, wackelst mit dem Arsch und singst ein Lied. So. Und das war, das habe ich dann auch gemacht. Ich war trotzdem noch dankbar, dass ich mit Dieter Hildebrand auf der Bühne sein durfte. Aber sozusagen diese Diskussion dann über das Schreiben haben wir etwas später geführt. Und Dieter Hildebrand hat mir sozusagen Aufträge zum Schreiben auch gegeben. Und das finde ich, rechne ich ihm total hoch an.
Das war in meiner Vorbereitung so ein Punkt in Ihrem Leben, wo ich auf den Gedanken gekommen bin, ob Sie bis dahin Ihre Richtung sozusagen für sich selbst bestimmt haben, also die Richtung, wohin es gehen sollte, oder ob Sie sich haben in einer gewissen Weise auch treiben lassen, geschaut haben, ja, was bietet sich an. Wurden Sie in irgendeiner Weise beraten, gemanagt oder so?
Nee, das gab es ja damals sowieso noch nicht. Ich war, das stimmt beides, was Sie sagen. Ich habe mich ein bisschen leiten lassen. Ich habe ja mehrere Begabungen. Das ist immer schwer, sich. Ich war auch gerne an der Uni, ich war gerne Studentin, ich habe gerne Literatur und Sprachwissenschaft gemacht. Es ist immer schwer, dann zu entscheiden, was man wird. Eine Zeit lang, zum Beispiel in meinen 20ern, habe ich gedacht, ich werde vielleicht mal Leiterin des Goethe-Institutes in Bologna oder so. Das hätte ich mir auch vorstellen können. Leider hat Bologna schon lange kein Goethe-Institut mehr. Aber so. Und dann mit dem Schauspiel, das habe ich mir lange nicht zugetraut. Also es ist auch nicht alles freie Entscheidung, sondern manchmal einfach Angst gewesen oder ein Zögern. Bin ich gut genug? Also Selbstzweifel. Weil natürlich, wenn man aus diesem, wir haben es angesprochen, bildungsbürgerlichen Kontext kommt, dann muss man, wenn man schon Kunst macht, muss man dann wahnsinnig gut sein. Wenn man Schauspielerin wird, muss man mindestens so sein wie Marlene Dietrich oder so. Das ist ja ein Druck, das kann man sich ja gar nicht vorstellen. Das haben die heute nicht mehr. Da geht man in Castingshows und jeder kann irgendwie. Und diese Skrupel haben mich sehr lange geprägt. Und dann habe ich aber schon im Moment, wo was auf mich zukam, diese Gabe habe ich dann schon, denn zack, zuzugreifen und zu wissen, jetzt ist es das. Ich meine, das hat dann lange gedauert, aber das habe ich dann schon gemacht und auch stark betrieben. Und ich habe auch einen Ehrgeiz. Ich bin nicht nur eine, die so laufen lässt.
Ich habe die Wechseljahre längst hinter mir. Ich bin jenseits von Gut und Böse. Das sagt unser heutiger Gast Maren Kreumann, eine der profiliertesten und beliebtesten Schauspielerinnen und Kabarettistinnen unseres Landes, Jahrgang 1949. Ich habe sie richtig zitiert, oder?
Ja.
Zu irgendeiner Talkshow.
Ja.
Klimawechsel hieß eine Serie über Frauen in den Wechseljahren. Die lief 2010, Regie Doris Dörrie, mit der Sie sowieso gern zusammenarbeiten. Ja. Das war also vor gut 4 Jahren. Da hatten Sie mit Verlaub ja die Wechseljahre doch eigentlich schon hinter sich, oder?
Ja, hatte ich. Ich war auch die Einzige deswegen aus dem Team, es waren ja lauter, klar, ging ja um Frauen, die das dann sagen konnte mit Fug und Recht, dass sie das schon hinter sich hat. Die anderen, egal ob sie jetzt, die waren vielleicht auch wirklich noch nicht durch, aber man sagt das auch nicht so gerne als Schauspielerin, weil man Angst hat, dass man dann immer nur noch als alte Schachtel mit der Küchenschürze engagiert wird oder so. Man will ja irgendwie sexy, wollen ja immer alle bleiben und sexfähig und dass man die Projektionen auf einen noch übertragen kann. So, und ich habe das eben, weil ich auch so alt war, konnte das als Einzige sagen, dass ich es schon durch habe und ich konnte die positive Botschaft damit verbinden, Leute, Frauen, keine Angst, es wird hinterher wieder besser. Das Schöne ist ja, was einem keiner sagt, es geht zu Ende mit den Wechseljahren irgendwann, die dauern ja zum Teil ewig, bei manchen geht es schneller, bei manchen dauert es wirklich sehr lange, bei manchen zieht sich das ja über 10 Jahre, aber dann wird es wieder total, wird es nochmal total gut.
Was wird denn besser? Was wird denn gut?
Man hat den Stress nicht mehr mit dieser Partnersuche und alle Frauen, die immer gucken, ja, sozialer Aufstieg, dass man ja, ist ja nicht wurscht, mit wem man zusammen ist, sondern das hat so was Strategisches, finde ich, wenn man jünger ist oft, dass man nicht nur jemand liebt oder sich verknallt oder so, sondern es muss irgendwie dann auch, gerade in unserem Gewerbe, es muss irgendwie nach außen gut aussehen und die Leute sollen denken, dass es passt und so, also diese ganz viel Außenorientierung in der Partnerwahl zum Beispiel, finde ich ganz schrecklich. Das wird alles leichter, weil ich habe meine soziale Definition gefunden. Im Moment bin ich auch zum Beispiel Single seit 4 Jahren. Mhm. Das ist auch eigentlich gebrandmarkt. Und da sagt man, oh Gott, jetzt ist er schon so alt und er hat ja noch nicht mal eine Partnerin und so. Geht alles gut? Also ich bin so insgesamt so glücklich oder so zufrieden wie noch nie in meinem Leben. Obwohl mir ja schlimme Sachen passieren. Es sterben immer mehr Menschen, weil man ja natürlich in dem Alter ist. Man oder Freunde haben Krankheiten oder man selber hat Zipperlein. Und also man weiß ja, die Dinge, die einem so zustoßen, die sind nicht alle schön. Aber ich kann sie besser verarbeiten. Und ich bin irgendwie im Reinen mit mir. Und es ist... Ich habe ein Gefühl von Rundheit und von gleichzeitig auch totaler Power. Und das finde ich so wichtig, den Frauen zu sagen, weil die immer denken, oh Gott, jetzt komme ich ins Klimakterium, wie schrecklich. Und dann lasse ich mich mal lieber liften und lass mal wieder hier das noch ein bisschen hier glatter machen, weil es ja alles blöd mit dem Alter. Mhm. Nee, ich finde auch die Falten zum Beispiel nicht schlimm, nur bin ich sowieso, sehe ich schlecht. Und dann, wenn ich ins Spiegel gucke, sehe ich die Falten ja auch gar nicht.
Seit 1993 weiß jeder, der es wissen will, dass sie lesbisch sind.
Es auch gab die, damals, die es nicht wissen wollen. Ja.
Es gab damals eine Kampagne des Stern, der damit auch ein Tabu gebrochen hat. Wie war das damals für Sie? Was hat Sie dazu bewogen, sich zu outen?
Na, für mich war das selbstverständlich, wenn es mir nun passierte, was mich ja überrascht hat, dass ich das dann auch sage. Denn ich hatte ja jahrelang immer die schwulen Freunde und habe die begleitet bei ihrem Coming Out. Mhm. Und ich habe zum Beispiel lange in einer WG mit 2 schwulen Männern gewohnt und fand die total tapfer und war immer solidarisch. Bin auch beim CSD mitgegangen, also als solidarische Hetera bin ich da mitgegangen und war sozusagen nah an der Szene und an dem Geschehen und an den Gedanken, an dem politischen Denken auch dran. Und dann passierte es mir eben selber, dass ich mich verliebt hat und jemand sich in mich verliebt hat. Und dann hatte ich auf einmal den ersten Sex mit der Frau. Und dann dachte ich,
wie alt waren Sie da ungefähr?
Ich war Ende 30.
Das ist ja ein total spätes Coming Out, auch für Sie selbst.
Ja, ja.
Vorher haben Sie immer...
Das hat mich ja auch überrascht. Also es hat mich dann komischerweise nicht so überrascht, als sozusagen der Sex war total schön und hat, also es war einfach, als ob es so gehört irgendwie. Das war, aber vielleicht liegt es auch daran, naja, es gab keine Vorbilder und man hat es einfach auch gar nicht zugelassen. Aber ich stand in die ersten 20 Jahre meines sexuell aktiven Lebens, stand ich auf Männer. Wie gesagt, Elvis Presley war mein erster Schwarm, meine erste Liebe. Nun ist, der hat ja auch was Androgynes, vor allem in der frühen Zeit gehabt.
Richtig.
Da kann man jetzt auch wieder ins Nachdenken kommen. Aber jedenfalls,
Ja, und die Beatles
geändert.
Ja auch mit ihren Mädelsfrisuren.
Die hatten Mädelsfrisuren, genau. Und hohe Stimmen. Ja. Ja gut, aber jedenfalls ist es dann passiert und ist ja auch, egal wann es passiert, ist es ja gut.
Sie haben reflektiert und reflektieren immer noch sehr viel über das Problem oder die Sache mit der Homosexualität in unserer Gesellschaft. Jetzt leben Sie in Berlin. Mhm. Berlin gilt als Hauptstadt oder idealer Ort für Lesben und Schwule. Ist eigentlich alles in Butter inzwischen im Vergleich jetzt zu 1993?
Also alles in Butter ist natürlich nicht, aber wir sind natürlich viel weitergekommen. Also allein die rechtliche Lage mit dem Partnerschaftsgesetz, da ist wahnsinnig viel passiert. Das ist unglaublich viel passiert. Und manchmal denke ich, es ist fast an dem Bewusstsein der Leute fast vorbeigegangen, weil es zu schnell war. Mhm. Aber ich merke das ehrlich gesagt vor allem, wenn ich an Frankreich angucke, wie massiv da die Proteste waren, zum Beispiel gegen Adoptionsrecht oder gegen Eheschließung.
Richtig.
Ich glaube aber, dass in Frankreich viel weniger diskutiert wurde über die Sache. Das ist ja immer noch ein sehr autoritär geführtes, zentralistisch geführtes Land, was nicht so durch Diskussionen lebt. Bei uns ist durch diese ganzen Gesetzesveränderungen, das war ja jede Talkshow, ob man es wissen wollte oder nicht, es kam wirklich aufs Tapet und es wurde diskutiert und immer wieder wurde dann Norbert Geis eingeladen von der CSU, der sagen konnte, er findet das eher unnormal und so, weil sich auch keiner mehr fand, der wirklich was dagegen sagen wollte, so richtig. Aber es wurde ausdiskutiert und deswegen ist es relativ gut verankert. Trotzdem ist es für viele natürlich noch zu schnell gegangen und viele, die ich auch in meinem Freundes- oder Bekanntenkreis denke, die wissen natürlich, wir sind im politisch korrekten Zeitalter, man darf nichts mehr offiziell dagegen sagen, aber nehmen wir mal an, das eigene Kind wird lesbisch oder schwul, dann ist die Kacke am Dampfen, dann ist das große Drama da, was habe ich falsch gemacht, die Mutter kriegt einen Herzinfarkt, der Vater enterbt, so, das ist alles noch nicht so weit weg. Mhm. Also man möchte gerne von sich den Eindruck haben, man ist liberal, aber wenn es dann tatsächlich in dem eigenen Umfeld passiert, ist doch die Ablehnung immer noch da. Das ist eigentlich eine Erfahrung, die ich mache. Natürlich ist Berlin ein Dorado für Schwule und Lesben. Viele kommen aus anderen Gegenden hierher, also, so wie ich aus dem Schwäbischen. Und im Schwäbischen, wenn man dann Weihnachten zu Hause bei den Eltern ist, ist es immer noch nicht, also wird nicht drüber geredet, aber dann ab 27. Dezember ist man wieder lesbisch in Berlin.
Sie engagieren sich seit langem auch für die Rechte von Lesben. Was tun Sie aktuell?
Ich gehe halt in Talkshows manchmal. Man kann mich ansprechen, so wie Sie es jetzt auch tun. Da gibt es nicht viele, auch von denen, die offen leben. Das ist an sich schon was Seltenes und hat auch deswegen einen Sinn. Ich bin Botschafterin von Coming Out Day. Das ist, die unterstützt Jugendliche beim Coming Out zum Beispiel. Aber ich bin ja auch so, sagen wir mal, frauenpolitisch unterwegs. Ich bin lesbenpolitisch, homosexualitätspolitisch, insgesamt Gay Community, aber auch frauenpolitisch immer noch unterwegs. Zum Beispiel, was mich gerade beschäftigt, ist Pro-Quote-Regie. Bei der Berlinale bin ich auf die gestoßen, diese Frauen, die dafür sind, dass es eine Quote gibt für Regisseurinnen, weil es diese absurde Situation gibt. Bei den Filmhochschulen sind 42% weiblich der Abgänger, also 42% Frauen. Und ich glaube, 13% Frauen sind aber nur vertreten im Regiebereich überhaupt Film und Fernsehen. Also da gibt es noch ganz viel zu machen und das finde ich total wichtig und unterstütze das auch aus der Erfahrung heraus, dass es so wenige Kabarettistinnen gibt, die schreiben. Die selber schreiben. Und Regie und Kabarett, selber schreibendes Kabarett, hat einiges gemein. Denn das sind Frauen, die den Überblick haben, die Intellekt haben, die schlau sind. Und das wird nicht so sehr gefördert. Ich meine, wir sehen, Gott sei Dank muss man sagen, mehr Frauen im Comedy- oder Humorbereich. Aber sehr oft ist es ja so, dass weiterhin eine Produktionsfirma da ist, die ein Team engagiert hat. Das sind hauptsächlich Männer, die schreiben. Und dann bei der Darstellung sind ein paar Frauen natürlich auch dabei, weil wir irgendwie vorkommen müssen. Und die sagen dann die Texte, die für sie geschrieben worden sind von Männern, die so schreiben wollten, als ob die es vielleicht auch selber geschrieben haben könnten. Aber sie haben es nicht selber geschrieben und es macht trotzdem einen Unterschied.
Maren Kreumann, jeder und jede, die uns zugehört hat in der vergangenen Dreiviertelstunde, weiß, wir könnten noch mindestens 2 Stunden weiterreden. Letzte Frage aber jetzt. Warum tun Sie sich es immer noch an, auf die Bühne zu gehen und ein abendfüllendes Programm zu singen und zu spielen? Man könnte Sie, um auf den Anfang zurückzukommen, ja auch für komplett bekloppt erklären.
Ja, das ist eben, deswegen finde ich bekloppt gut. Es ist einfach geil. Es macht so einen Spaß. Ich habe so eine tolle Band. Ich bin besser durchblutet, wenn ich singe. Es ist einfach das Schönste, die auch mit eigenen Gedanken einfach. Das sind meine eigenen Gedanken. Das ist meine Kindheit. Das sind meine Gedanken, die ich mir zu dieser Musik mache, meine Texte. Und ich habe den direkten Kontakt zum Publikum. Das ist natürlich auch, der Fernsehen ist super und da erreicht man natürlich irgendwie viel mehr Leute, aber für mich ist es einfach schön, dieser Moment, den man auch nicht konservieren kann, da bin ich nur für diese Menschen, die da sitzen, in diesem Moment da. Und da kann man sagen, das ist alles irgendwie buddhistisch, weil man soll den Moment feiern und nicht immer in anderen Zeitstufen sein. Passt auch, meinetwegen. Aber für mich ist der urbuddhistische Moment, ist einfach auf einer Bühne zu sein, in dem Moment für die Leute da zu sein, die da sind. Und es kommt auch was zurück. Es ist total wechselseitig. Man könnte es auch mit Sex vergleichen. Es ist jetzt wieder ein bisschen reißerisch und greift vielleicht auch daneben. Aber es hat was Hochemotionales und was Hochenergetisches. Und ich liebe es und ich bin glücklich, wenn ich das mache.
Maren Kreumann wird am kommenden Freitag 70 Jahre alt. Aus diesem Anlass haben wir das Gespräch mit ihr wiederholt.